Niederösterreich. Das ist keine Region wie zum Beispiel Niederbayern. Nein, Niederösterreich ist das größte der 9 Bundesländer in unserem Nachbarland. Und dahin sind wir heute unterwegs. Ich heiße Marc Diening. Schön, dass Sie dabei sind. Niederösterreich liegt im Nordosten von Österreich. Es grenzt an Tschechien und die Slowakei. Und auch die Bundeshauptstadt Wien liegt hier. Doch die lassen wir diesmal aus. Sabine Löbrig nimmt uns mit, 25 Kilometer südlich von Wien, in die Stadt Baden. 26.000 Einwohner und voller Geschichte und Geschichten.
Kein Löwe, kein Bär, keine Lilie. Das Stadtwappen von Baden wirkt auf den ersten Blick ziemlich überraschend, denn das Motiv ist doch ungewöhnlich. Auch Stadtführerin Christine muss schmunzeln, während sie auf die Ecke des Hauses deutet, an dem auf Höhe der ersten Etage ein hölzernes Ornament mit dem Wappen angebracht ist.
Ja, Baden hat ein spezielles Stadtwappen. Keinen Adler, keine Burg, sondern ein Badeschaffel, so einen Zuber. Die Jahreszahl ist interessant. 1480, das ist das Jahr, in dem Baden zur Stadt erhoben wurde. Und die Stadt musste nachdenken, was soll denn das Stadtwappen zeigen, was ist signifikant. Und man sieht, was man zeigen wollte, eine Badeszene. Denn in diesem Badeschaffel sitzen zwei Personen, Mann und Frau gemeinsam. Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch beide nackt. Lustiges Wappen.
Auf jeden Fall.
Dass das sagt, was für Baden wichtig ist. Baden in Baden.
Und das nicht erst seit dem Mittelalter, sondern schon zu Zeiten der Römer. Wie Christine erzählt, während es erstmal in den ausgedehnten Kurpark geht. Der ist 52 Hektar groß und damit einer der größten Kurparks in Europa. Mit penibel gepflegten Blumenrabatten, einem Musikpavillon, mehreren Denkmälern und dem Undinebrunnen. Ursprünglich gab es hier gerade mal den kleinen Theresiengarten. Dass der nach und nach zum repräsentativen Park umgestaltet und erweitert wurde, ist unter anderem dem österreichischen Kaiser Franz I. und seinem Hof zu verdanken. Denn nachdem der Kaiser Ende des 18. Jahrhunderts Baden zu seiner Sommerresidenz gemacht hatte, entwickelte sich die Stadt rasant.
Man kann sich vorstellen, die High Society war da. Baden musste ständig die Wege richten, Bäder einrichten, Villen erbauen, Kaffeehäuser gründen, dann den Kurpark anlegen und, was auch sehr wichtig war damals, für Unterhaltung sorgen. Weil ja der Einzelne konnte zu Hause ja nichts erleben, außer er hat selbst Hausmusik betrieben. Das heißt, diese kaiserliche Facette ist wichtig. Wir haben noch viele Andenken aus dieser Zeit, viele Bauwerke. Aber diese kaiserlichen Aufenthalte gaben der Stadt wirklich einen interessanten Entwicklungsbooster.
Verschlungene Wege geht es im Park auf Kies an teilweise subtropischen Pflanzen entlang, zur ältesten Quelle der Stadt. Sie entspringt unter der Sommerarena im Kurpark. Strahlend weiß leuchtet die Jugendstilfassade. Der Zuschauerraum kann mit einer Stahl-Glas-Konstruktion je nach Wetterlage geschlossen oder geöffnet werden. Zur Quelle geht es ein paar Stufen hinunter, einen Gang entlang. Und da sprudelt sie, von einer Plexiglaskuppel überdacht. Das schwefelhaltige Wasser wird unter anderem bei Behandlungen von Gelenkserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden eingesetzt, zum Beispiel in Wannenbädern oder als Trinkkur. Klar allerdings ist, an den Geruch muss man sich erst mal gewöhnen. Und so folgen wir Christine gerne wieder hoch ans Tageslicht. Nächste Station der Stadttour, die Pfarrkirche St. Stephan mit ihrem 67 Meter hohen Turm, auf dem der typische Zwiebelhelm thront. Das Kirchengebäude ist ein dreischiffiger Bau aus der Zeit der Gotik. Von der ursprünglichen Ausstattung sind allerdings nur noch Taufbrunnen und einige Engelsfiguren erhalten. In den Belagerungen durch das osmanische Heer Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche nämlich stark zerstört.
1683, da wurde dann die Ostgruppe sehr zerstört, die Ostturmgruppe. Der hat man dann nachher kein spitzes Dach mehr gegeben. 1683 war die Belagerung, 1697 war erst der Wiederaufbau und da war Gotik passé.
Eines der Prunkstücke der Pfarrkirche, die Orgel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und aus der Werkstatt des Orgelbauers Johann Henke. Ein üppig in Türkis und Gold verziertes Instrument, auf dem auch Wolfgang Amadeus Mozart spielte. Er kam ab 1789 mit seiner Frau Konstanze mehrfach nach Baden, freundete sich hier mit dem Chorleiter der Pfarrkirche Anton Stoll an. Mozart komponierte aber auch in Baden. So entstand 1791 auf Bitten seines Freundes Stoll ein Werk für vier Stimmen, gemischten Chor, Streicher und Orgel, das Ave Verum.
Und wir wissen, dass Mozart hier auf der Orgelempore anwesend war. Wir wissen, dass er bei der Einstudierung dieses Werkes dabei war. Also dort oben fand die Uraufführung dieses Werkes statt. Wir stellen uns vor, dass dort die Musiker waren, alle Sänger des Chorleiters Anton Stoll und mittendrin Mozart.
Mozart war bei weitem nicht der einzige Komponist, der regelmäßig nach Baden kam, weil sich hier einflussreiche und wohlhabende Persönlichkeiten aus dem Umfeld des Kaiserhofs aufhielten, konnten Musiker, Literaten und bildende Künstler nicht nur auf sich aufmerksam machen, sondern vielleicht auch Mäzene finden. Wer gerade in der Stadt war, konnte man in den sogenannten Bäderlisten erfahren. Anfang des 19. Jahrhunderts tauchte darin häufig der Name Ludwig van Beethoven auf. Mehrmals logierte er im sogenannten Kupferschmiedhaus in der Rathausgasse. Dorthin läuft man durch schmale Straßen, vorbei an ocker- und cremefarben verputzten Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Dann steht man vor einem rotbraunen Eckhaus. Hier ist ein modern gestaltetes Museum über den Kurgast und Komponisten Beethoven untergebracht.
Die Altstadt von Baden kann man sich vorstellen, die war geprägt vom Stadttheater, von Kaffeehäusern, von den neuen Palais der Adeligen und Wohlhabenden. Und es kamen sehr, sehr viele berühmte Persönlichkeiten nach Baden. Also Haydn war hier, Mozart, Grillparzer, Brahms, Schubert, die ganze Walzer-Dynastie, Strauss. Also es kamen sehr viele Leute hierher, aber keiner kam so oft wie Beethoven. Also Beethoven kam über einen Zeitraum von 20 Jahren, mindestens 15 Sommer sind belegt, dass er hier gewesen ist sozusagen.
Also es muss ihm gut gefallen haben.
Es hat ihm sehr gut gefallen haben. Also einerseits die Natur, auch hat er hier sehr viele Freunde, Verwandte, Mäzene getroffen. Aber es gab natürlich auch noch einen anderen Grund, auf den ich später zurückkommen werde, die Gesundheit.
Erklärt Agnes vom Museumsteam und lotst die Besucher hinauf ins Obergeschoss. Dort befinden sich die Räume, in denen Beethoven während seiner Kuraufenthalte auch nach festgelegtem Tagesplan an neuen Werken arbeitete.
Beethoven pflegte eben dann den ganzen Vormittag zu arbeiten. Ein-, zweimal lief er hinaus, um in der Natur Ideen zu sammeln. Also er hatte immer diesen Zimmermannsbleistift und Notizheft bei sich in der Rocktasche. Sein Ausflug dauerte meistens maximal eine Stunde und bis 2-3 Uhr arbeitete er. Und dann ging er meistens auswärts essen in ein Gasthaus oder in ein Restaurant. Die Nachmittage, die widmete er ausgedehnten Spaziergängen. Abends ging er oft in ein Bierhaus, um die Tagesliteratur nachzulesen, wenn er das nicht schon in einem Kaffeehaus vorher gemacht hat.
In den biedermeierlichen Wohnräumen ist sowohl Beethovens Bett zu sehen, als auch der Hammerflügel, auf dem er einige Male spielte. Ebenso eine originale Haarlocke des Komponisten.
Es wird erzählt, dass als er gestorben ist, so viele Freunde und Bekannte an sein Totenbett gekommen sind, dass er letztendlich vollkommen kahlköpfig begraben worden ist. Aber diese Locken geben uns natürlich sehr viele Hinweise. Also wir konnten mit Hilfe dieser Locken feststellen, dass er tatsächlich an einer Bleivergiftung gestorben ist.
Eine Lungenentzündung Beethovens war mit Bleisalzen behandelt worden. Auch war der bei Beethoven beliebte günstige Weißwein von Winzern oft mit Bleizucker versetzt. Überhaupt, Beethoven litt an einer Reihe von Krankheiten, war bei seinen Aufenthalten in Baden auch bereits so taub, dass er sich fast nur noch mit Hilfe von Hörrohren und einem Konversationsbüchlein mit anderen verständigen konnte. Umso erstaunlicher, dass eine ganze Reihe von Spätwerken Beethovens in Baden bei Wien entstanden. Dazu gibt es in der Ausstellung einige Hörbeispiele. Und das gesamte Erdgeschoss ist der 9. Symphonie gewidmet, denn wesentliche Teile der späteren Europa-Hymne wurden in Baden komponiert. Hinaus aus dem Beethovenhaus und zum Hauptplatz mit Rathaus und Dreifaltigkeitssäule. Die wurde im frühen 18. Jahrhundert von der Stadt als Dank nach einem überstandenen Pestausbruch in Auftrag gegeben. Ein paar Meter weiter das sogenannte Kaiserhaus. Hier verbrachte Kaiser Franz eine ganze Reihe von Sommern.
Vom Jahr 1813 bis 1834. Bis auf eine Ausnahme hat er jeden Sommer über hier verbracht. Interessant ist, dass seine damalige dritte Ehefrau dieses Gebäude mal begutachten sollte und einmal, er hat sie losgeschickt, um so halt ihre Meinung zu diesem Gebäude einzuholen. Und sie hat dann gemeint, dieses Gebäude ist eigentlich für eine Kaiserresidenz nicht brauchbar, ja, also völlig unbrauchbar. Hat Kaiser Franz, dem war das mehr oder weniger egal. Er hat sich in dieses sehr schlichte Gebäude verliebt. Er hat dieses Haus dann verwendet als seine Kaiserresidenz.
Sagt Benjamin Außerhuber, der sich mit der Geschichte des Hauses bestens auskennt. Bislang wurden in dem Kaiserhaus regelmäßig Ausstellungen gezeigt. Wegen Sparzwängen ist das aber erstmal eingestellt worden. So konzentriert man sich in Baden unter anderem auf das Event des Sommers, das Fotofestival La Gassillie Baden. 2004 wurde das Outdoor-Festival im bretonischen Dorf La Gassillie ins Leben gerufen. Der österreichische Fotograf und Verleger Louis Lammerhuber war von dem Konzept so begeistert, dass er das Event nach Baden holte. Was an Fotografien im Vorjahr in La Gassillie gezeigt wurde, kommt im Jahr darauf nach Baden. 1000 bis 1500, oft großflächige Fotos, sind dann im Stadtbild in Szene gesetzt.
Das Ursprungsfestival in La Gassillie hat sich der künstlerischen Fotografie ebenso wie der dokumentarischen Fotografie verschrieben, aber mit Schwerpunkt auf dokumentarisch. Das Geschichtenerzählen ist das wesentliche Element. Wir sind alle der Meinung, dass um die Menschen zu erreichen, muss man ihnen so wie es früher auch mit der Oma, mit der Großmutter im Bett kuschelnd war, man musste Geschichten erzählen, die spannend sind, die aufregend sind, die einen nervös machen. Und das tun wir mit Fotografie.
8-mal hat das Festival bereits in Baden stattgefunden. Bei der letzten Ausgabe ging es auf vielen der ausgestellten Werke um das schwierige Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und ab Juni wird sich Baden wieder in eine große Freiluftgalerie verwandeln, bei der sich zeitgenössische Fotografien, historische Architektur und Parks zum Gesamtkunstwerk fügen.
Seit 2021 ist Baden übrigens als eine der bedeutendsten Kurstädte Europas UNESCO-Weltkulturerbe. Doch Sabine Löbrig hat noch mehr von Niederösterreich erkundet und lässt uns daran teilhaben.
Etwa eine Stunde dauert die Fahrt von Baden bei Wien nach Carnuntum. Es geht Richtung Grenze zur Slowakei. Ein Stück weit parallel zum Verlauf der Donau mit ihren Auenwäldern entlang der alten verschlungenen Flussarme. Sonst breiten sich Felder und Weiden kilometerweit aus. Und da kommt die Ruine eines großen Torbogens in Sicht. Das sogenannte Heidentor ist heute Wahrzeichen der Römerstadt Carnuntum, war früher ein Triumphbogen vor den Mauern der Stadt. Auf einer Fläche von 10 Quadratkilometern breitete sich hier die Hauptstadt der römischen Provinz Oberpannonien aus. Wie es dazu kam, erklärt Kulturvermittlerin Martina Nötzl.
Begonnen hat hier in Carnuntum alles 6 nach Christus. Da kam Tiberius hierher, der Stiefsohn des Kaisers Augustus. Und er hat eben hier entlang der Donau den Limes errichtet. Das heißt, die Donau war hier die Grenze zum Barbarenreich. Diesen Standort hat man wahrscheinlich auch deshalb gewählt, weil hier 2 Handelsstraßen durchgingen. Die Bernsteinstraße, die aus dem Baltikum kam und bis nach Aquileia führte. Und die zweite wichtige Handelsstraße war natürlich die Donau. So, und der Limes, der war jetzt keine Grenze, keine feststehende Mauer, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern eine Grenze, die aus Flüssen oder Gebirgen bestand. Und man hat natürlich auch mit den Barbaren, also mit den Anderssprechenden, Handel getrieben. Aber diese Grenze hat diesen Völkern angezeigt, hier beginnt das römische Imperium.
Zunächst nur ein befestigtes Winterlager, entwickelte sich in Carnuntum auch langsam eine kleine Zivilstadt, der 124 nach Christus von Kaiser Hadrian Stadtrechte verliehen wurden. Die eigentliche Blütezeit für Carnuntum begann allerdings rund 70 Jahre später.
Und ein ganz wichtiger Mann für Carnuntum war Lucius Septimius Severus. Er kommt hierher und wird hier Statthalter. Und 193 nach Christus wird er durch die pannonischen Truppen zum Kaiser ausgerufen. Der römische Kaiser ist immer gewählt worden durch die Prätorianer, die Armee und den Senat. Severus war eben einer der Soldatenkaiser. Er hat zum Beispiel auch das Heiratsverbot der Soldaten aufgehoben. Also ab da durfte man auch offiziell heiraten, hat den Sold angehoben und so weiter. Und als Dank für die Unterstützung bei dieser Wahl hat er die Stadt zur Colonia gemacht. Das heißt, Carnuntum war die Reichshauptstadt von Oberpannonien, von Pannonia Superior. Und das war eben wirklich die absolute Blütezeit hier. Und damals haben hier 50.000 Menschen gelebt.
Gerade sind einige Schulklassen unterwegs, die im Rahmen eines Projekttags das antike Stadtviertel besuchen. Dort konnte bislang nur ein Bruchteil der Gebäude ausgegraben und teilweise nach neuestem Forschungsstand rekonstruiert werden. Doch schon jetzt bekommen die Besucher einen ziemlich guten Eindruck davon, wie wohlhabende Bürger Carnuntums oder einfache Handwerker hier vor fast 2000 Jahren lebten. In einem teilweise wieder aufgebauten Wohnhaus ist ein freigelegtes Bodenmosaik zu sehen. Im Speisesaal der Villa Urbana beeindrucken die aufwendigen Wandmalereien. Unter anderem dunkelgrüne Pflanzenmotive auf sattrotem Hintergrund. Und im Haus des Lucius ist auf einem Holztisch Gemüse dekoriert. Lauch, rote Rüben, Pastinaken, Fenchel. All das wurde von den Römern in der Küche verwendet, sagt Martina. Jetzt aber geht es zum Highlight des Rundgangs, zur Therme. Die ist weltweit die einzige ihrer Art, die am Originalstandort nach antiker Bautechnik neu errichtet wurde und funktioniert, inklusive Fußbodenheizung. Zunächst betritt man die Basilica Thermarum, einen Versammlungsraum mit Sitzgelegenheiten und Deckenmalereien. Dahinter folgen mehrere unterschiedlich temperierte Räume. Außerdem gibt es auch einen Speisesaal sowie einen Sportraum, sagt Martina.
Das war sozusagen hier das Fitnessstudio, ja, wo man halt Gewichte gehoben hat oder man ist gelaufen, auch Gymnastik wurde gemacht, auch von den Frauen. Ja. Und dann gab es noch Nebenräume und in denen bekamen sie Massagen und es gab Pediküren, Maniküre, sie konnten sich die Haare zupfen lassen, Bartscheren, alles Mögliche. Also es war ein Spa. Die Therme genau ausgestaltet war, das können wir natürlich nicht mehr sagen. Man hat Materialien gefunden wie roten Marmor und weißen Marmor. Der rote stammt aus Atnent, das ist in Salzburg. Und der andere Marmor kam aus Griechenland, der weiße. Und auch Onyx aus Ägypten hat man gefunden. Und das sieht man jetzt hier als Scheinmalerei aufgemalt. Also die Therme muss sehr schön ausgestaltet gewesen sein.
Das ganze Jahr hindurch wird in Carnuntum mit einer Vielzahl von Führungen, Veranstaltungen und Festen vermittelt, wie der Alltag in der antiken Großstadt am Donaulimes aussah. Beispielsweise beim Römerfest Anfang September. Da finden sich Besucher zwischen Legionären, Händlern und römischen Adligen in authentischer Kleidung wieder. Zwischen Markttreiben und Gladiatorenkämpfen könnte man fast den Eindruck haben, den Zeitstrahl ein ordentliches Stück zurückgereist zu sein. Von der Römerzeit ins frühe 18. Jahrhundert, von Carnuntum zum Schloss Hof, das nur wenige Kilometer vom Fluss March entfernt liegt, einem Nebenarm der Donau und Grenze zur Slowakei. Ein hier vorhandenes Kastell wurde unter Prinz Eugen so zum aufwendigen Schloss umgestaltet, dass der Barockgarten mit seinen 7 Terrassen zum Fluss hin sanft abfällt. Und so, dass man besonders von der 3. Terrasse einen überwältigenden Ausblick auf das Gelände hat. Chefgärtner Sebastian Joos lässt uns zunächst einen Blick in das Gewächshaus werfen, in dem Pflanzen für die unterschiedlichen Gärten auf dem Schlossgelände gezogen werden.
Also ein Großteil der Pflanzen, die in den Themengärten eingepflanzt werden, also allerlei Garten, Kräutergarten, Naschgarten. Und ein Teil der Pflanzen, die in den Broderien stehen, zum Beispiel die Sonnenblumen, zum Beispiel der Tabak, teilweise auch der Rizinus, pflanzen wir hier selbst in unserem Gewächshaus an, weil uns diese Chargen keiner macht oder nicht in der Qualität, die wir gerne hätten. Wir haben hier, wie man sieht, ein Gewächshaus aus Polycarbonat, das wir auch nicht so gut heizen können. Also da geht es wirklich hauptsächlich um Gemüsepflanzen für die Themengärten und dann halt 35 Sorten an Paradeiser und mehr.
Paradeiser, das sind Tomaten, lacht Sebastian, der ursprünglich aus der Bodenseeregion kommt und seit 15 Jahren in Österreich lebt. Als Leiter der Gartenabteilung im Schloss Hof kümmert er sich mit seinem Team um Themengärten und vor allem um den Barockgarten, der nach alten Plänen und Gemälden historisch getreu rekonstruiert werden konnte.
Die Besonderheit ist, dass wir in einer sehr aufwendigen Gestaltung sind. Wir haben sehr kleinteilige, sehr filigrane, wenn man sich jetzt gerade die Buchshecke anschaut, die ist 12 bis 15 Zentimeter lang. Ja, dann haben wir in der Mitte die Ornamente sozusagen mit Marmorkies, mit Ziegelsplitt, mit Holzkohle. Und dann natürlich im Außenbereich die Bepflanzung, die nach einem Raster gepflanzt wird und sich alle 2,5 bis 3 Meter wiederholt. Ja, das aus der Vogelperspektive zu sehen, ist ja genial.
Ziertabak, Ringelblumen, Löwenmäulchen oder Stockrosen, das sind nur einige der Pflanzen, die sich in den Rabatten zu sorgfältig komponierten Gesamtkunstwerken fügen. Auch im Garten von Schloss Hof stelle der Klimawandel eine Herausforderung dar, erzählt Sebastian. Zudem haben es die Gärtner mit Schädlingen, Pilzbefall und den Zieseln zu tun. Das sind graubraune kleine Nagetiere, mit den Murmeltieren verwandt. Sie graben ausgedehnte Gangsysteme und knabbern nur allzu gern an den Wurzeln vieler Pflanzen in den Schlossgärten. Mittlerweile sind wir vom Barockgarten zum Gutshof des Schlosses gelaufen, wo auch die Orangerie untergebracht ist. Hier verbringen hunderte Kübelpflanzen, darunter Oleander- und Orangenbäumchen, den Winter.
Das heißt, die werden jeden Tag in der Früh und jeden Tag am Abend mit Holz beheizt. Wir betreiben die Orangerie so wie anno dazu mal unterm Prinz Eugen, was der Grundgedanke war. War damals auch eine Entscheidung für mich, hier anzuheuern, weil das hat einen Mehrwert.
Gleich neben der Orangerie mit ihren großen Glasfenstern der Kräutergarten und die Topfgärtnerei. Ein hoher, lichtdurchfluteter Raum. Von Holzbalken baumeln Bündel mit getrockneten Kräutern.
Da geht man rein, auch bei schlechtem Wetter, beim kühlen Wetter. Und dann lässt man einfach mal, kann man durchatmen. Man riecht ganz viel, man weiß gar nicht, was es alles ist. Wir haben das dann schön aufgebaut. Hier sieht man, da haben wir einige Essige und Essenzen hergestellt. Verarbeiten unsere Kräuter, die wir ernten, auch, lagern die auch ein. Das ist einfach nett hier drin.
Rund um Schloss Hof lässt sich locker ein ganzer Tag verbringen. Man kann die Wohnräume Maria Theresias bewundern. Man kann in den Handwerksstuben Drechslern oder Korbmachern bei der Arbeit zusehen. Oder man wird selbst kreativ, kann bei einem Kutschenworkshop das Anspannen lernen oder man genießt bei einem kaiserlichen Picknick auf einer der Terrassen die Aussicht. Es ist später Nachmittag geworden, genau die richtige Zeit für einen Besuch in einem Buschenschank. Viele Winzer der Region öffnen nämlich ihre Höfe für eine gewisse Anzahl von Tagen im Jahr, hängen dann einen Buschen, einen Bündel von Tannenzweigen vors Tor. So wie bei Andreas Muhr im Örtchen Stixneusiedl im Weinbaugebiet Carnuntum.
Ja, das ist beim Buschschank ist es halt so üblich, wenn man den Tag, wo man aufsperrt, dass man auf die Gasse einen Stecken oder einen Stock mit einem Nadelbuschen vom Nadelbaum hinaushängt. Das heißt, das ist offen, es ist geöffnet, es ist ausgesteckt, dann steckt man hinaus quasi diesen Buschen sozusagen. Ja. Und dann wissen die Leute, was vorbeifahren, vorbeigehen, dass es eben geöffnet ist.
Welsch, Riesling, Blaufränkischen und Veltliner hat Muhr unter anderem im Angebot. Weine, deren Aromen durch das besondere Klima in der Region geprägt werden.
Die Sonne ist natürlich auch sehr wichtig. Untertags ist es bei uns sehr, sehr heiß. Ja. Das ist ein bisschen das pannonische Klima, was bei uns einen Einfluss hat. Aber auch gleichzeitig, was halt unser Gebiet sehr besonders macht, ist die kühlen, frischen Nächte, ja, was halt für die Frucht oder für die Eleganz der Weine sehr, sehr entscheidend ist. Ja.
In einem ehemaligen Stallgebäude bewirten Andreas und sein Team rund 8 Tage pro Monat die Gäste. Die sitzen unter dicken Holzbalken, auf Bänken, an langen Tischen, ein bunt gemischtes Publikum. Auch typisch für einen Buschenschank, sagt Andreas.
Das ist halt das Schöne, was mir sehr viel Freude macht, ist, dass halt jung und alt am Tisch zusammensitzt, ja, und gemeinsam eine schöne Zeit verbringt, gute Harmonie miteinander. Ja.
So führen junge Winzer wie Andreas eine alte Tradition fort. Ein weiteres Stückchen von Niederösterreichs lebendiger Kultur mit ihren vielen Facetten.
Heute Heute waren wir mit Sabine Löprig in Niederösterreich unterwegs, wie diese schöne Sendung heißt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich heiße Marc Diening und freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Reise.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.